HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Am 2. Oktober wollte er die Papiere für die Hochzeit abholen. Seine Verlobte hat dann noch vor dem Gebäude auf ihn gewartet. Als er nach 2 Stunden immer noch nicht zurück war, fragte sie nach. Die Antwort, er sei bereits gegangen.
Dieser Vorgang ist und der bleibt außerordentlich beunruhigend. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, die sind gravierend bis verstörend.
Offiziell weist Saudi-Arabien weiter jede Verantwortung für das Verschwinden von Jamal Khashoggi zurück.
Wir haben Chepiga als hochdekorierten Offizier in Russland identifiziert. Und er wurde jetzt geschickt, um einen Ex-Kollegen zu vergiften.
Moskau hat bisher jede Beteiligung an dem Novichok-Anschlag auf den Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter Julia bestritten.
Ich wundere mich einfach. Irgendwelche Typen sollen rübergeflogen sein und dann begonnen haben, irgendwelche Penner zu vergiften?
Sonderbarer Krimi, der sich da seit Tagen abgespielt hat. Der Chef der internationalen Polizeiorganisation Interpol war vermisst. Und zwar auf einer Reise in seine Heimat China.
In den vergangenen Jahren gab es mehrere Fälle, in denen hochrangige chinesische Beamte zunächst ohne Erklärung verschwanden, bis die Regierung Wochen oder sogar Monate später mitteilte, dass gegen sie ermittelt wird.
Wer sind eigentlich die Menschen, die im Auftrag ihrer Regierungen eigene Landsleute umbringen, sie mit Nervengift lähmen oder in einem Konsulat verschwinden lassen? Die Bild-Zeitung wie auch türkische und amerikanische Reporter glauben zu wissen, dass der Mörder des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi Musik hörte, als er ihn im saudischen Konsulat in Istanbul zersägte. Musik, um die Schreie seines Opfers zu übertönen. Ist das jetzt aus einem brutalen Skandinavien-Krimi oder tatsächlich Realität? Der deutsche Außenminister bezeichnet die Vorwürfe gegen Saudi-Arabien jedenfalls als verstörend. Verstörend war auch der versuchte Mord an dem ehemaligen russischen Doppelspion Skripal und seiner Tochter im Frühjahr. Er vertieft das Misstrauen zwischen Russland und den westlichen Staaten, so wie die mutmaßliche Ermordung Jamal Khashoggis das Verhältnis westlicher Staaten zu Saudi-Arabien auf eine sehr harte Probe stellt. Verschleppt, vergiftet, zerstückelt, der lange Arm autoritärer Regime. Das ist heute unsere Überschrift. Wir versuchen zu verstehen, warum Geheimdienste von der Kette gelassen werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Ist in dieser aus den Fugen geratenen Welt neuerdings alles möglich? Und wie müssen wir uns die emotionale Innenausstattung von Geheimdienstchefs vorstellen, die jemanden zerstückeln lassen? Ist sie ähnlich wie die des Joseph Fouché, der erst in den Wirren der Französischen Revolution und dann unter Napoleon das böse Geschäft der Vernichtung politischer Gegner anleitete, ohne sich selbst die Hände blutig zu machen? Stefan Zweig beschrieb ihn so.
Jeder, der ihn sieht, hat den Eindruck, dieser Mensch hat kein heißes, rotes, rollendes Blut. Und in der Tat, auch seelisch, gehört er zur Rasse der Kaltblütler. Er kennt keine groben, mitreißenden Leidenschaften. Er ist nicht zu Frauen getrieben und nicht zum Spiel. Er trinkt keinen Wein, er freut sich nicht an der Verschwendung, er lässt seine Muskeln nicht spielen. Er lebt nur in Zimmern zwischen Akten und Papieren. Nie gerät er in sichtbaren Zorn, nie bebt ein Nerv in seinem Gesicht. Nur zu einem kleinen Lächeln, bald höflich und bald höhnisch, kräuseln sich diese scharfen, blutleeren Lippen. Nie erkennt man unter dieser lehmgrauen, scheinbar schlaffen Maske eine wirkliche Spannung. Nie verrät unter den rot geränderten, schweren Lidern das Auge seine Absicht oder eine Bewegung seine Gedanken. Diese unerschütterliche Kaltblütigkeit ist auch Fouchés eigentliche Kraft. Die Nerven beherrschen ihn nicht, die Sinne verführen ihn nicht, alle seine Leidenschaft lädt und entspannt sich hinter der undurchdringlichen Wand seiner Stirn. Er lässt seine Kräfte spielen und lauert dabei wach auf die Fehler der anderen. Er lässt die Leidenschaft der anderen sich verbrauchen und wartet geduldig, bis sie sich verbraucht haben oder in ihrer Unbeherrschtheit eine Blöße geben. Dann erst stößt er unerbittlich zu.
Stefan Zweig versucht in seinem schon 1929 erschienenen Bildnis von Joseph Fouché der beharrlichen Charakterlosigkeit dieses Mannes auf die Spur zu kommen. Diese Eigenschaft ist übrigens unabhängig von Zeit und Ort und vielleicht ist sie ja der des saudischen Gerichtsmediziners ähnlich, der die Zerstückelung von Jamal Khashoggi angeleitet haben und den Angestellten im saudischen Konsulat in Istanbul empfohlen haben soll, hört doch Musik, während er im Todeskampf schreit. Natürlich ist das noch Spekulation. Noch wartet die Welt auf eine Erklärung für das Verschwinden des saudischen Dissidenten. Aber vieles ist schon durchgesickert. Es sind Berichte aus dem Gruselkabinett, wie die Süddeutsche Zeitung heute schrieb. Bursu Aslan fasst den Stand der Dinge in Istanbul zusammen.
Khashoggi soll angeblich im Konsulat getötet worden sein von einem Spezialkommando, das extra hierfür aus Saudi-Arabien anreiste. In den türkischen Medien wurde über Tonaufnahmen berichtet. Diese sollen die Tötung Khashoggis beinhalten, die belegen, wie dem Regierungskritiker erst die Finger abgeschnitten und er anschließend enthauptet worden sein soll. Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis durften die türkischen Behörden am Mittwochabend die Residenz des saudi-arabischen Konsuls in Istanbul endlich durchsuchen. Zuvor hatten sie das Konsulat, in dem Khashoggi ermordet worden sein soll, auf Spuren hin untersucht. 9 Stunden lang inspizierte ein Team von saudischen und türkischen Ermittlern das Gebäude. Dabei entnahmen sie zwar DNA-Proben und auch aus der Erde des Gartens im Konsulat Proben, die Ergebnisse stehen aber noch aus. Der türkische Innenminister Soylu sagte dazu:
Ich rate jedem, die Ermittlungsergebnisse abzuwarten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden am Ende ihre Ermittlungsergebnisse vorlegen. Und dann werden wir, wird die Weltöffentlichkeit, diese Ergebnisse erfahren. Alles andere ist gegenwärtig Spekulation. Natürlich habe ich eine persönliche Meinung und Einschätzung, aber ich bin Innenminister und muss mich mit persönlichen Einschätzungen zurückhalten. Ich habe einen starken Verdacht, aber darüber zu urteilen, was passiert ist, ist Sache der Justiz.
Am Tag nach der Durchsuchung reiste Konsul Mohammed al-Otaibi jedoch aus der Türkei ab. Nicht nur, dass die Saudis die Ermittler sehr spät in das Konsulat ließen, auch das Verhalten kritisierte Außenminister Çavuşoğlu.
Das Verhalten des Generalkonsuls, nachdem Jamal Khashoggi verschwunden ist, hat selbstverständlich Kritik ausgelöst. Insbesondere sein respektloses Verhalten während der Spurensicherung. Also, dass er zum Beispiel Schranktüren öffnete und sagte, sehen Sie, hier ist er nicht, aber am Ende in entscheiden nicht wir über den Generalkonsul, sondern die Saudis.
Inzwischen berichten türkische Medien von Aufnahmen, die belegen sollen, dass der mutmaßliche Mörder Jamal Khashoggis aus dem Umfeld des Kronprinzen Mohammed bin Salman stamme. Jamal Khashoggis letzter Artikel für die Washington Post hingegen erschien am Mittwochabend. Darin schreibt er über die Bedeutung der freien Presse und schildert einen Fall in Ägypten. An einer Stelle des Artikels heißt es, was die arabische Welt am meisten braucht, ist Meinungsfreiheit.
Wer hat den Auftrag für die Beseitigung des saudischen Journalisten und Dissidenten Jamal Khashoggi gegeben? Zu den Verdächtigen zählen auch Mitglieder der königlichen Garde in Riad, also Leute nah am Zentrum der Macht, aber Leute, die Befehle ausführen, sie nicht selber geben. Und jetzt wartet die Welt auf die wohl grausige Wahrheit. Ali Fatollah Nejad von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie forschen gerade in einem arabischen Emirat am Persischen Golf, das eigene Rechnungen mit Saudi-Arabien offen hat. Wie schlägt denn der Fall Khashoggi in Katar Wellen?
Wenn man die Berichterstattung bei Al Jazeera, also dem internationalen Sender, sich anschaut, der von den Kataris finanziert wird. Bei Al Jazeera ist es interessant zu beobachten, dass auch die türkische Version der Dinge von den Journalisten in Frage gestellt wird. Also zumindest sieht man doch ein gutes Bild, ein facettenreiches Bild über den Fall des wohl ermordeten saudischen Journalisten. Was die anderen Medien anbelangt, das habe ich leider nicht so verfolgt.
Warum fürchten die Saudis den Journalisten Khashoggi, Mitglied ja immerhin einer sehr prominenten saudischen Familie, so sehr, dass sie ihn, wie vermutet, umbringen ließen?
Man muss sich vor Augen führen, dass Khashoggi kein normaler Journalist und auch kein normaler Kritiker des saudischen Herrschaftshauses und des Kronprinzen war, sondern jemand war, der innerhalb des Systems involviert hat, verschiedene Rollen übernommen hat, innerhalb der letzten 3 Jahrzehnte durchaus also als Insider bezeichnet werden kann. Also das ist der Hintergrund, weswegen er gefährlicher war für den saudischen Kronprinzen, der ja in den letzten Monaten und Jahren die Macht in Saudi-Arabien für sich monopolisiert hat. Hinzu kommt, dass Khashoggi, nachdem er ja vor einem Jahr ungefähr nach Washington gegangen ist, dort sehr prominent in den Medien, in den internationalen Medien vertreten war, von den amerikanischen Medien bis hin zu Al Jazeera, bis hin zu anderen prominenten internationalen Medien und dort eine Rolle übernommen hat, die den Saudis nicht geschmeckt hat. Also die Saudis haben natürlich sehr viel investiert, auch in Washington, um PR-Arbeit in ihrem Sinne machen zu lassen. Aber Khashoggi war für die Medien insgesamt eine Anlaufstelle, um intimes Wissen, um Qualitätswissen abzurufen. Also er hat mit seiner Kritik an den Kronprinzen natürlich eine wichtige Rolle eingenommen, auch in Washington.
Und das Verschwinden Khashoggi setzt jetzt den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ja doch ziemlich gewaltig unter Druck. Was ist für ihn jetzt das Wichtigste beim Verfertigen des saudischen Untersuchungsberichts? Dass die Hände des Kronprinzen sauber sind in dieser Affäre?
Man wird versuchen, soweit es denn überhaupt möglich ist, gesichtswahrend rauszukommen, beziehungsweise die Kosten zu minimieren. Und das zeigt ja auch die Reise des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo nach Saudi-Arabien und auch die Äußerung, die er gemacht hat, dass er quasi der saudischen Seite vertraut, mehr oder weniger, dass diese Ermittlungen einleiten, die auch in Augen der amerikanischen Regierung zumindest in Ordnung sein werden. Also all das deutet darauf hin, dass man Schadensbegrenzung versucht von Seiten der Trump-Administration auf der einen Seite und den Saudis auf der anderen Seite. Aber ganz einfach wird es natürlich nicht sein.
Aber es muss ja eine Erzählung her, und zwar eine saudische Erzählung, was im Konsulat in Istanbul wohl passiert ist. Da sucht man jetzt Schuldige. Wer wird das wohl sein? Untergeordnete Chargen der Monarchie?
Das könnte durchaus der Fall sein. Die alternative Erzählung, die die Saudis versuchen zu pushen, das dürfte da hinlaufen, dass man sagt, man wollte ihn vernehmen, aber es ist irgendwie eskaliert, aus dem Ruder gelaufen und da waren Leute involviert, die unprofessionell gehandelt haben. Also das ist wahrscheinlich die Gegennarration, die die Saudis darbieten wollen, aber wie gesagt, glaubwürdig wird es in den Augen vieler Menschen nicht sein.
Jedes Verschwindenlassen von Missliebigen beinhaltet ja eine Botschaft. Im Fall Khashoggis, was ist das für eine Botschaft und an wen richtet die sich?
Es ist eine Botschaft zunächst einmal auf die Kritiker des Kronprinzen Mohammed bin Salman, nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch außerhalb des Landes, dass man den Kritiker quasi greifen kann und das durchaus mit Todesfolgen. Größer gesehen ist es natürlich auch, ist der Fall Khashoggi ein Symbol für die Verhältnisse im Nahen Mittleren Osten, in vielen Staaten dieser Region, dass Andersdenkende, seien es Journalisten, seien es Menschenrechtsaktivisten, seien es Akademiker oder sonstige, immer Gefahr laufen, unter die Räder autoritärer Staaten zu gelangen, wiederum mit Todesfolgen. Und das ist leider Gottes nicht nur in Saudi-Arabien der Fall, sondern auch auf der anderen Seite des Golfes, in Iran, in Ägypten, in der Türkei. Und das ist ein flächendeckendes Problem, das einerseits uns vor Augen führt, was für eine Natur viele Regime in dieser Region haben, was für Charakteristika sie haben. Auf der anderen Seite führt es uns vor Augen, dass ein Schweigen seitens des Westens, seitens der USA, aber auch seitens Europas nicht folgenlos bleibt, dass diese Regime, egal welche der genannten, sich nicht in Schranken gesetzt fühlen um gegen Kritiker sehr brutal vorzugehen. Und da muss es eigentlich einen Paradigmenwechsel geben, weg von dieser Liberalität, die mit Trump Einzug gehalten hat, hin zu einer Politik, die wirklich für Menschenrechte auch von Seiten der politischen Klasse im transatlantischen Raum stärker hervorgehoben wird. Und da muss es natürlich auch von Europa in Bezug auf all diese genannten Regime stärkere Kritik geben.
Einschätzung von Ali Fatollah Nejad von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und jetzt nach Washington. Dort hat das Weiße Haus auch gerade ein Problem, eines unter vielen. Donald Trump will Waffen an Saudi-Arabien verkaufen. Und er braucht das Land für die verschärften Sanktionen gegen den Iran, die demnächst in Kraft treten werden. Deshalb jede Wette. Der amerikanische Präsident wird dem saudischen Kronprinzen beim gefälligen Hinbiegen der Wahrheit helfen. Und sei es nur, dass er den Ermittlungsbericht aus Riad für glaubwürdig hält. Thorsten Teichmann aus Washington.
Die US-Administration will in der Affäre Khashoggi die Untersuchung des saudischen Königshauses abwarten und sich dann ein Urteil bilden. Doch an der Urteilsfähigkeit von Präsident Trump gibt es wachsende Zweifel in Washington. Ich nehme überhaupt niemanden in Schutz. Aber richtig ist, dass Saudi-Arabien ein sehr wichtiger Verbündeter im Mittleren Osten ist. Die US-Administration ist zum Beispiel in ihrer Konfrontation mit Iran auf das saudische Königshaus angewiesen. Der saudische Außenminister Adel al-Jubir versicherte Washington Ende September noch die Gefolgschaft. Iran setzt seine terroristischen Aktivitäten und sein feindseliges Verhalten fort. Das Königreich Saudi-Arabien unterstützt deshalb die neue US-Strategie in Bezug auf Irans Atomprogramm, die ballistischen Waffen und Irans Unterstützung von Terrorismus. Saudi-Arabien soll helfen, den Nachschub an den Ölmärkten zu sichern, wenn die USA in 2 Wochen weitere Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft setzen, dann mit dem Ziel, Iran am Export von Rohöl zu hindern. Das Weiße Haus hat jetzt Sorge, dass der Plan in Gefahr gerät. Der US-Kongress könnte Strafmaßnahmen gegen Saudi-Arabien verlangen, wenn Ermittler bestätigen, dass die Saudis den Journalisten Khashoggi in ihrem Konsulat in Istanbul ermordet haben. Die einzig wirksame Strafe wären ausgerechnet Ölsanktionen. Wenn der Präsident nicht bereit ist, seiner Verantwortung nachzukommen, wird der Kongress handeln, über die Parteigrenzen hinweg. US-Senator Mark Warner von den Demokraten ist mit seiner Wut auf die Saudis nicht allein. Der Republikaner Lindsey Graham schwört, er werde Saudi-Arabien nicht mehr besuchen, solange Kronprinz Mohammed bin Salman am Ruder bleibt. Das bleibt abzuwarten, denn zunächst hatte Graham, wie Präsident Trump, die absolute Monarchie ohne Zurückhaltung gelobt. Das saudische Königshaus versprach den USA dafür Milliardenaufträge für Fregatten, Panzer, Munition und Transportflugzeuge. Saudi-Arabien ist ein verbündeter und wichtiger Handelspartner. Sie haben sich verpflichtet, Waren im Wert von 450 Milliarden US-Dollar zu kaufen, 110 Milliarden allein an Rüstungsgütern. Das ist die größte Bestellung in der Geschichte des Landes, wahrscheinlich in der Geschichte der gesamten Welt. Mittlerweile gehe es darum, die Affäre Khashoggi aus den Schlagzeilen zu bekommen, schreibt die New York Times. Die US-Administration will sich wieder auf Iran konzentrieren. In einem Hintergrundgespräch mit Journalisten zu Beginn der Woche verkündeten Vertreter der Regierung neue Sanktionen. Dieses Mal gegen eine iranische Miliz, die eingesetzt worden sei, um Demonstranten im Iran einzuschüchtern. Den Fragen der Reporter nach möglichen Parallelen zwischen dem Umgang mit Regimekritikern in Teheran und in Riad wichen die Beamten aus. Saudi-Arabien sei ein gleichgesinnter Verbündeter der USA, hieß es lediglich.
Ziemlich irre das alles, nicht wahr? Kann das Auswärtige Amt eigentlich noch geregelte diplomatische Beziehungen mit Saudi-Arabien pflegen, wenn sich herausstellt, das Königshaus lässt seine Gegner zerstückeln? Fährt der Chef von Siemens tatsächlich zu einer geplanten Investorenkonferenz nach Riad? Wie schreibt Stefan Zweig in seinem Porträt über Joseph Fouché, den eiskalten Geheimdienstchef von Napoleon? Fouché überlebt dank seinem verwegenen Mut zur restlosen Charakterlosigkeit. Das trifft auch auf andere zu.
Manchmal tritt die Gelegenheit und damit die Versuchung an ihn heran, selbst die Hauptrolle, die Titelrolle im Weltspiel zu übernehmen. Aber er ist zu klug, sie ernstlich zu begehren. Er weiß um sein hässliches, abstoßendes Gesicht, das sich durchaus nicht eignen will für Medaillen und Embleme, für Prunk und Popularität und dem kein Lorbeerkranz um die Stirne etwas Heldisches zu geben vermöchte. Er weiß um seine dünne, gebrechliche Stimme, die gut flüstern, einblasen und verdächtigen, niemals aber eine Masse in feuriger Beredsamkeit mitreißen kann. Er weiß sich am stärksten am Schreibtisch, im verschlossenen Zimmer, im Schatten. Dort kann er gut spähen und forschen, beobachten und bereden, Fäden ziehen und sie wieder verwirren und selber undurchdringlich und unfassbar bleiben. Das ist das letzte Machtgeheimnis Joseph Fouchés, dass er zwar immer die Macht will, ja sogar das Höchste an Macht, dass ihm aber, im Gegensatz zu den meisten, das Bewusstsein der Macht selbst genügt. Er braucht nicht ihre Abzeichen und ihr Gewand. Ihm genügt es, in die Dinge Einblick zu haben, auf die Menschen Einfluss, den scheinbaren Führer der Welt wirklich zu führen und, ohne seine Person einzusetzen, das aufregendste aller Spiele zu spielen, das ungeheure politische Spiel.
Und jetzt zum Fall Skripal. Hier ist die Aufklärung schon weiter als in der Affäre Khashoggi. Man weiß, wer die beiden Attentäter sind, die den russischen Doppelagenten Skripal und seine Tochter mit dem Nervengift Novichok zu töten versuchten. Man kennt ihre Ränge beim russischen Geheimdienst, denn britische Journalisten des Rechercheportals Bellingcat haben hartnäckig recherchiert. Zusammen übrigens mit russischen Kollegen, Thomas Spickhofen berichtet.
Er saß mit seinem Laptop am Küchentisch daheim in Leicester, 160 Kilometer nördlich von London. So erzählt Elliot Higgins, wie es vor 6 Jahren losging mit der ersten Idee, die später zu Bellingcat führte. Er war damals arbeitslos als gelernter Finanz- und Verwaltungsfachmann, um ihn herum das Spielzeug seiner kleinen Tochter. Da ploppte wieder einmal auf seinem Bildschirm ein Video aus dem syrischen Bürgerkrieg auf.
Ich war erst einmal interessiert, weil ich wie viele andere online über diese Ereignisse diskutiert habe. Ich habe schon beim Konflikt in Libyen gesehen, dass es da ganz viele Tweets und Videos gab. Und aus Syrien soll es 500.000 Videos geben. Das ist eine riesige Menge und die Leute bekommen es nicht mit.
Mit Waffen kannte er sich nicht aus, er war auch kein ausgebildeter Journalist, er war nie als Reporter in Kriegsgebieten. Aber er hatte das Know-how und die Zeit, hunderte Videos anzusehen, sie zu lokalisieren, andere Daten heranzuziehen, Details zu den eingesetzten Waffen zu untersuchen und konnte schließlich nachweisen, dass das syrische Regime Streubomben und Chemiewaffen einsetzte. Heute gilt die Investigativgruppe Bellingcat, die Higgins vor 4 Jahren ins Leben rief, als eine der weltweit führenden Auswerter von Informationen aus Videoportalen und Social-Media-Diensten. Menschenrechtsgruppen berufen sich auf ihre Analysen, auch Parlamente befassen sich damit. Bellingcat konnte nicht nur die beiden mutmaßlichen Novichok-Agenten enttarnen, sondern auch zeigen, dass die Bilder der russischen Regierung zum Absturz der MH17 manipuliert waren. Es gibt viele Wege, Videos zu identifizieren, sagt Elliot Higgins.
Natürlich kann man zum Beispiel nach Anhaltspunkten in der Umgebung suchen und sie mit Satellitenbildern vergleichen. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber man kann belegen, dass ein Bild an einer bestimmten Position aufgenommen wurde.
Die Analysen von Bellingcat gelten unter Experten als zuverlässig und präzise. 2015 erhielt die Gruppe den Sonderpreis des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises, einer der renommiertesten deutschen Auszeichnungen für Journalisten. Aber es gibt immer wieder auch Kritik an der Arbeit bis hin zur Unterstellung, Bellingcat arbeite im Auftrag westlicher Geheimdienste. Bellingcat werde so als nette, flockige Amateurorganisation gesehen, sagt die Journalistin Mary Dajewski in einem Interview mit der BBC. Tatsächlich verfüge es aber über beachtliche Mengen Geld und scheine transatlantische Verbindungen zu haben.
Bellingcat is seen as this sort of nice, fuzzy, cuddly, amateurish organization that works out of a bedroom somewhere. Whereas in fact it's got a reasonable amount of money. It appears to have transatlantic connections.
In diesen Blickwinkel stellt Dajewski auch die Bellingcat-Recherchen zum Fall Skripal.
I think that
Die herausgegebenen Informationen waren, sagen wir mal, sehr nützlich für die britischen Behörden. Ich sage nicht, dass Bellingcat ein aktives Undercover-Instrument ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie benutzt wurden.
Bellingcat finanziert sich eigenen Angaben zufolge zur Hälfte durch Workshops und Trainings für Anwälte, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen, außerdem durch Spenden vom kleinsten Crowdfunding bis hin zu Zuwendungen aus Stiftungen wie zum Beispiel jener von George Soros.
Und welche Wellen haben die britischen Enthüllungen in Moskau geschlagen? Dort, wo die Auftraggeber für den Giftanschlag auf Skripal sitzen? Hermann Krause in Moskau. Erst haben die beiden Geheimdienstler von Bellingcat enttarnt, im russischen Fernsehen behauptet, sie seien ein schwules Pärchen mit der Liebe zu englischen Kathedralen und deshalb nach Salisbury gereist, dorthin, wo Skripal und seine Tochter vergiftet wurden und nur knapp überlebten. Jetzt kennt man ihre Namen und Ränge im russischen Militärgeheimdienst. Wie reagiert der Kreml?
Sehr amüsiert. Im Übrigen, Sie haben ja nicht zugegeben, dass Sie ein schwules Pärchen sind, sondern auf die Frage der Chefredakteurin von Russia Today, wieso haben Sie ein Zimmer genommen, haben Sie gesagt, das ist Privatangelegenheit. Darüber möchten wir nicht reden. Also gesagt haben Sie es nicht und wenn man sich die beiden anguckt, dann sieht man, dass die beiden nicht in diese Gruppe fallen. Also das ist ganz eindeutig. Was Sie da nun wirklich gemacht haben, warum Sie dahin gefahren sind, das weiß eigentlich mittlerweile auch hier in Russland jeder, obwohl offiziell wird es immer dementiert. Aber auf Ihre Frage, die russische Öffentlichkeit hat sich amüsiert. Vor allen Dingen, als dann herauskam, dass die beiden ja Pässe haben, die unmittelbar bei den Endziffern quasi übereinstimmen. Und als das dann klar wurde, das war an einem Samstagabend, war ich mit Freunden unterwegs. Da wusste bereits jeder, was los ist. Und man amüsierte sich wirklich über die Dummheit des militärischen Abwehrgeheimdienstes GRU.
Aber der Kreml, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Kreml über dem militärischen Abwehrgeheimdienst steht und es da eine Befehlskette gibt, der Kreml steht jetzt nicht wie das saudische Königshaus unter Druck, mit einer halbwegs plausiblen Erklärung im Fall Skripal um die Ecke zu kommen, oder doch?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch das Verrückte, dass es irgendwie gelingt, Wladimir Putin und auch den sonstigen Verantwortlichen zu sagen, das Ganze ist eine von Großbritannien erfundene Geschichte. Putin ist heute auf dem Valdai-Forum aufgetreten und er hat das schon wieder erzählt. Er mischt das dann alles zusammen und sagt, seht mal, wir werden beschuldigt wegen Doping, wegen des Abschusses des Flugzeuges und wegen dieser seltsamen Geschichte, als wenn irgendjemand von uns Interesse daran hätte, diesen Mann, also Skripal, umzubringen und so weiter und so weiter. Das heißt, er mischt das so, mir fällt nichts anderes ein als dieser Vergleich, wie eine Hausfrau tut er es in eine Waschtrommel, lässt einmal durchschleudern und sagt dann hinterher, seht mal, wir sind doch völlig unschuldig. Irgendwie gelingt ihm das und irgendwie interessiert es auch die westliche Öffentlichkeit nicht in dem Maße, dass man sagen würde, da ist nun richtig Druck auf Wladimir Putin ausgeübt worden.
Die beiden mutmaßlichen Attentäter, noch sind sie ja nicht verurteilt, es sind Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes, so viel scheint sicher. Macht dieser GRU, so die Abkürzung, macht der im Ausland die schmutzigen Jobs für Putin? Macht der GRU womöglich selber Politik?
Ja, er macht selber Politik. Wenn man sich anschaut, welche Geschichte der GRU hinter sich hat, dann muss man sagen, er ist ja eigentlich zuständig nur für den Aufbau eines Agentennetzes im Ausland, für die nachrichtliche Beschaffung und so weiter und so weiter. Aber er hat, seit die Armee hier eine besonders starke Stellung hat, unter dem Verteidigungsminister Sergei Shoigu, hat dieser Auslandsgeheimdienst, dieser militärische Auslandsgeheimdienst seine Kompetenzen immer mehr ausgebreitet und ausgeweitet. Und viele fragen sich zum Beispiel, warum war er bei dem Versuch, den FSB, also den anderen Geheimdienst, mehr oder weniger reinzuwaschen von den Dopingvorwürfen im Sport. Da hat der GRU auch eine wichtige Rolle gespielt. Die Antwort ist, es gibt unter den Geheimdiensten, also unter dem Inlandsgeheimdienst FSB und dem SWR, dem anderen Auslandsgeheimdienst und dem militärischen Auslandsgeheimdienst GRU, gibt es so etwas wie eine Konkurrenz. Und der GRU hat sich eigentlich Aufgaben herausgenommen, die ihm gar nicht zustehen und für die er im Grunde auch gar nicht kompetente Leute hat und ausgebildete Leute hat, wie eben dieser Fall Salisbury zeigt, das waren ja keine Spitzenagenten, sondern das waren irgendwie Leute, die sich völlig tölpelhaft benommen haben und alle Welt schüttelt eigentlich den Kopf darüber, dass sie dann hinterher vom Präsidenten auch noch ins Fernsehen geholt wurden.
Aber es schüttelt niemand den Kopf, dass Russland so etwas zum Mittel der Außenpolitik macht.
Es gibt natürlich von Seiten der Briten heftige Reaktionen, aber Putin hat in Europa viele Freunde und irgendwie gelingt es ihm zu verhindern, dass da nun wirkliche Sanktionen verhängt werden. Es gibt wieder eine neue Sanktionsliste, aber nur gegen einzelne Mitarbeiter des GRU. Aber dieser große Vorwurf, dass Russland eine Chemieattacke durchgeführt hat, der ist mittlerweile trotz aller Kritik am Kreml vom Tisch. Und es gibt, wenn ich das richtig sehe, weder von den Amerikanern noch von den Briten eine Initiative zu sagen, wir müssen da jetzt nochmal richtig nacharbeiten und müssen nochmal richtig klar machen, dass so etwas nicht geht.
Und noch kurz zu den Journalisten. Was haben die innerhalb Russlands zu fürchten? Die Rechercheure des Online-Magazins The Insider, die parallel zu den Briten die Identität der beiden Geheimdienstler enthüllt haben. Das geht ja noch in Putins Reich. Erstaunlich eigentlich.
Ja. Das geht noch, aber manche von denen sind auch schon emigriert, sitzen im Baltikum, sitzen in der Ukraine und derjenige, der da für The Insider zuständig ist, der hat natürlich immer Sorge, dass ihm auch mal was passiert. Er sagt, er macht alles öffentlich, er versucht so schnell wie möglich, wenn er Informationen hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, aber er lebt gefährlich, ganz ohne Frage, denn man weiß nicht, wie wird sich der Geheimdienst irgendwann mal rächen. Vor allen Dingen, es gelang ja, Daten zu kaufen, quasi aus dem Innersten des Geheimdienstes, in das Innerste des Geheimdienstes hereinzugehen. Und The Insider hat sogar insgesamt eine Liste mit 160 Agenten. Da sagt der Chefredakteur, wir werden das nicht veröffentlichen, das ist nicht unser Ziel. Aber denen ist es direkt gelungen, den militärischen Abwehrgeheimdienst zu blamieren. Und das ist eine Wunde, die sitzt tief und das vergisst man in diesen Kreisen nicht so ohne weiteres.
Hermann Krause, besten Dank nach Moskau. Sie hören H2 der Tag, verschleppt, vergiftet, zerstückelt, der lange Arm autoritärer Regime. Und zu dieser Skripal-Geschichte gehört auch die Reaktion westlicher demokratischer Staaten. Man kann es sich nicht bieten lassen, was der russische Geheimdienst auf britischem Boden unternommen hat. Aber die Reaktionen, wir hörten es gerade von unserem Korrespondenten aus Moskau, die Reaktionen sind eher harmlos. Und also kurz wie die Aufzählung von Thorsten Schweinhardt.
Schon eine Woche nachdem Sergei Skripal und seine Tochter im März mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, erklärt Premierministerin Theresa May, Russland sei sehr wahrscheinlich verantwortlich für den Giftanschlag. Bei dem verwendeten Gift handele es sich um Novichok, ein Nervengift, das während des Kalten Krieges entwickelt wurde. Russland bestreitet jede Beteiligung und verlangt Beweise. Daraufhin weist Großbritannien 23 russische Diplomaten aus. Als Reaktion verweist Russland ebenfalls 23 britische Diplomaten des Landes. Die EU-Staaten, anfangs zögerlich, schließen sich am 22. März offiziell der britischen Einschätzung an. Es gäbe keine andere plausible Erklärung, sagt EU-Ratspräsident Tusk. Russland erwidert scharf, die Haltung der EU-Staaten sei aggressiv und unberechenbar. Daraufhin fordern am 26. März mehr als 20 westliche Staaten über 110 russische Diplomaten auf, das Land zu verlassen. An der koordinierten Aktion sind neben den USA auch Deutschland und die Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten beteiligt. Russland spricht von kolossaler Erpressung und weist in den nächsten Wochen eine gleich hohe Zahl westlicher Diplomaten aus. Am 16. Oktober beschließen die EU-Außenminister eine Regelung, die Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Skripal-Anschlag ermöglicht. Die Regelung erlaubt unter anderem das Verhängen von Einreiseverboten sowie das Einfrieren von Vermögen daran beteiligter Personen und Einrichtungen. Im September erheben die britischen Behörden Anklage gegen zwei russische Staatsbürger. Die Männer seien am 2. März unter falschem Namen in Großbritannien eingereist. Den Ermittlern zufolge gehörten beide dem russischen Militärgeheimdienst GRU an. Unter anderem fanden sich in ihrem Hotelzimmer Spuren des Nervengifts. In einem Fernsehinterview erklärten die Verdächtigen später, sie hätten sich lediglich die Kathedrale von Salisbury angesehen. Das internationale Rechercheteam Bellingcat veröffentlichte ab Ende September die angeblich echten Identitäten hinter den falschen Namen auf den Passdokumenten.
Und noch eine Geschichte muss erzählt werden. Und zwar die des urplötzlich verschwundenen chinesischen Chefs von Interpol, Meng Hongwei. Seit dem 25. September gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Man weiß nur, dass er in China mit dem Flugzeug gelandet ist. Und jetzt wird gerätselt, wer hat denn hier versucht, einen in Ungnade gefallenen aus dem Verkehr zu ziehen? Steffen Wurzel berichtet.
Der Fall des durch Chinas Führung abgesetzten Interpol-Chefs Meng Hongwei entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn der 64-jährige Chinese wurde von genau dem System zu Fall gebracht, dessen Teil er bis vor kurzem war, dessen Ausrichtung er sogar maßgeblich mit zu verantworten hat. Meng sitzt nun seit knapp 14 Tagen in China im Gefängnis. Er stehe wegen Korruptionsvorwürfen unter Aufsicht der Sicherheitsbehörden, so heißt es von Seiten der chinesischen Staatspropaganda. In China ist diese Formulierung immer dann zu hören, wenn Parteifunktionäre aus dem Verkehr gezogen werden. Und das ist Alltag in China. Allein in den vergangenen Monaten wurden rund ein halbes Dutzend hochrangige Spitzenpolitiker und Manager von Staatsbetrieben unter Aufsicht gestellt. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nur wenig zu tun. Dass der Fall des bisherigen Interpol-Chefs Meng Hongwei nun weltweit so große Wellen schlägt, im Gegensatz zu den vielen anderen Fällen, liegt daran, dass Meng an der Spitze einer nicht unwichtigen internationalen Organisation stand. Die Führung in Peking allerdings sieht in Meng in erster Linie einen chinesischen Politiker und nur in zweiter Linie den Präsidenten von Interpol. Insofern wird Meng vermutlich das gleiche Schicksal blühen wie anderen abgesetzten Spitzenkadern. Eine mehrmonatige Untersuchungshaft, möglicherweise ein im Fernsehen vorgetragenes, de facto erzwungenes Geständnis, ein nicht wirklich rechtsstaatliches Verfahren, das mit einer mehrjährigen Haftstrafe enden dürfte. Was wirklich hinter der Verhaftung von Meng Hongwei steckt, wird die Öffentlichkeit wahrscheinlich nie erfahren. Dass er sich tatsächlich der Korruption schuldig gemacht hat, gut möglich, doch dürfte noch deutlich mehr dahinter stecken. Dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping einen so einflussreichen und prestigeträchtigen Posten wie den der Interpol-Präsidentschaft einfach aufgibt, nur weil es Korruptionsvorwürfe gibt, ist absolut unglaubwürdig. Lange hatte Xi auf internationaler Bühne aktiv dafür geworben, die Stelle einem Chinesen anzuvertrauen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass deutlich mehr als bekannt hinter der Festnahme Meng Hongweis steckt. Insider vermuten, dass er dem innerparteilichen Lager von Xi aus welchen Gründen auch immer unliebsam oder sogar gefährlich wurde. Inzwischen hat sich Chinas komplette Polizeiführung demonstrativ von ihrem ehemaligen Spitzenkader Meng distanziert und Xi Jinping die Treue geschworen. Damit will die Staatsführung ein Signal der demonstrativen Geschlossenheit vermitteln. Hinter den Kulissen aber scheint es heftige Konflikte zu geben. Weil China eine Einparteiendiktatur ist, weil es weder Opposition noch eine freie Presse gibt, ist es fast unmöglich, echten Einblick ins System zu bekommen. Der Fall Meng Hongwei stellt dies einmal wieder eindrucksvoll unter Beweis.
Sie hören H2 der Tag. Verschleppt, vergiftet, zerstückelt. Der lange Arm autoritärer Regime. Manche verschwinden einfach nur wie der chinesische Chef der internationalen Polizeibehörde Interpol, der weit über 100 Staaten angehören. Interessant ist, der Verschwundene war gleichzeitig chinesischer Vizeminister für öffentliche Sicherheit im chinesischen Überwachungsstaat, also ein sehr hohes Tier. Professor Eberhard Sandschneider, China-Fachmann an der FU Berlin. Wie deuten Sie denn dieses Verschwinden? Offiziell heißt es, er sei in Bestechung verwickelt.
Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit. Eigentlich muss man sagen, wir wissen es nicht genau. Man kann alle möglichen Vermutungen und Unterstellungen wagen, aber letztendlich der genaue Grund, warum er ganz offensichtlich in China in politische und damit auch in juristische Schwierigkeiten gekommen ist, bleibt uns zunächst einmal verborgen. Es ist durchaus üblich, dass im Falle von Korruption, aber auch im Falle von, sagen wir mal, eher politischen Vergehen, genau das passiert, was wir in deinem Fall jetzt gesehen haben. Die Leute verschwinden zunächst, sie werden ganz offensichtlich intensivst verhört und irgendwann tauchen sie wieder auf, aber eben mit der entsprechenden Anklage oder dem Verdacht auf Anklageverkündigung. Das ist insoweit nicht unüblich, aber genaueres wissen wir leider nicht.
Jedes Verschwinden hat eine Botschaft für die eigene Öffentlichkeit. Ist das in dem Fall so, dass sich auch chinesische Spitzenkader nicht sicherer fühlen können als politische Dissidenten?
Also das tun sie sowieso nicht, seit Präsident Xi Jinping kurz nach seinem Amtsantritt eine groß angelegte Korruptionsbekämpfungskampagne losgetreten hat, ist völlig klar, auch Spitzenpolitiker, auch wichtige Leute in chinesischen Unternehmen, die sich der Korruption, der Steuervergehen, aber auch politischer Vergehen schuldig machen, müssen damit rechnen, angeklagt zu werden. Früher hätten wir in kommunistischen Kontexten gesagt, gesäubert werden, also ihren Job verlieren. Das ist insoweit nicht unüblich. Und es hat immer die doppelte Variante, entweder liegt da tatsächlich ein strafrechtlich relevantes Vergehen vor, oder aber da soll jemand, der politisch eher auf der anderen Seite steht, der in Opposition zum Präsidenten und seinen Anhängern steht, politisch kaltgestellt werden.
Aber in autoritären Regimen ist es ja so, man erfährt es nicht. Was man aber sieht, die chinesische Führung zerstückelt niemand im Ausland. Sie schickt auch niemanden mit Nervengift ins Ausland. Die chinesische Führung macht es anders, diskreter. Ist es das, was das autoritäre China vom autoritären Russland und dem autoritären Saudi-Arabien unterscheidet?
Ach, über den Stil solcher Aktionen kann man sich natürlich aus einer moralischen Ecke heraus lange unterhalten.
Unbedingt.
Das ist in den letzten 40 Jahren eine vielleicht der wesentlichsten Veränderungen in China. Menschen werden zwar abgeurteilt, sie verlieren zum Teil ihre politischen Ämter, aber sie verlieren nicht mehr ihr Leben. Jetzt muss man dazu sagen, auch das war in China bis zum Ende der Ära Mao Zedong durchaus anders. Leute, die in der Kulturrevolution Gegenstand von Säuberungen wurden, sind oft genug im Gefängnis zu Tode gekommen, sind zu Tode geprügelt worden, also ebenfalls auf mehr oder weniger schreckliche Art und Weise gestorben. Das hat sich in China verändert. Das ist vielleicht ein wesentlicher Gesichtspunkt, der die innerparteiliche Auseinandersetzung in China auch ein Stückchen mitgeprägt hat. Man weiß, man kann politischen Einfluss, man kann Macht, man kann damit auch Geld und Reichtum verlieren, aber man landet im Gefängnis und man wird nicht umgebracht. Die beiden anderen Fälle, die uns im Augenblick beschäftigen, ob das nun Zerstückelung oder Giftgas ist, das spricht eher für Tumpen, rudimentären Mord im Auftrag von Geheimdiensten. Und das muss man halt jeweils so bewerten, wie es erscheint, als Mordaktivitäten im Auftrag von staatlichen Akteuren.
Und noch etwas ist ja an der Causa Hongwei bizarr. Wie konnte eigentlich ein Mann des chinesischen Überwachungsstaats Interpol-Chef werden? Das ist er seit November 2016, soweit ich weiß. Und warum hat niemand die Warnungen von Amnesty International zu seiner Berufung ernst genommen, dass der Interpol nützen könnte, um Dissidenten und Missliebige zu überwachen?
Naja, dazu brauche ich nicht Interpol.
Okay.
Gegebenenfalls, bestenfalls im Ausland, aber selbst im Ausland wäre meine Vermutung, dass China nicht auf Interpol angewiesen ist, um Dissidenten, die das System überwachen möchte, tatsächlich überwachen zu können. Umgekehrt, das Vorschlagsrecht für solche Positionen liegt bei den einzelnen Staaten und China hat ihn eben vorgeschlagen. Und so ist er unter Anerkennung aller Regeln. Man hat manchmal Kandidaten, wo man aus westlicher Sicht vielleicht eher zurückhaltend wäre, denen die notwendige Kompetenz oder Integrität zuzubilligen, solche Positionen auszufüllen. Aber wenn ein und gerade ein wichtiger Staat wie China eine solche Person vorschlägt, dann gibt es üblicherweise keine großen Debatten.
Erläuterungen des China-Fachmannes Professor Eberhard Sandschneider. Und wie man am besten diskret agiert, jedenfalls nicht wie russische Tölpel, das lernen die chinesischen Kommunisten in ihrer Partei. Der französische Geheimdienstchef Joseph Fouché lernte es im 18. Jahrhundert unter dem Kreuz.
Die Kirche, diese 1000 Jahre alte, an Weltwissen den Dynastien unendlich überlegene Großmacht, denkt klüger, demokratischer und weitherziger. Sie findet immer Platz für jeden Begabten und nimmt auch den Niedrigsten in ihr unsichtbares Reich. Da der kleine Joseph sich schon auf der Schulbank der Oratorianer lernend auszeichnet, räumen sie dem Ausgebildeten gern das Katheder ein als Lehrer der Mathematik und Physik, als Schulaufseher und Präfekt. Mit 20 Jahren hat er in diesem Orden, der seit der Vertreibung der Jesuiten überall in Frankreich die katholische Erziehung leitet, Würde und Amt. Ein ärmliches zwar, ohne viel Aussicht auf Aufstieg, aber eine Schule immerhin, in der er sich selber schult, in der er lehrend lernt. Er könnte höher gelangen, Pater werden, vielleicht einmal gar Bischof oder Eminenz, wenn er das Priestergelübde leistete. aber typisch für Joseph Fouché, schon auf der ersten, der untersten Stufe seiner Karriere tritt ein charakteristischer Zug seines Wesens zutage, seine Abneigung, sich vollkommen, sich unwiderruflich zu binden an irgendjemand oder irgendetwas. Auch an die Kirche gibt er sich nur zeitweilig und nicht ganz. Ebenso wenig wie später an die Revolution, das Direktorium, das Konsulat, das Kaisertum oder Königreich. Nicht einmal Gott, geschweige denn einem Menschen, verpflichtet sich Joseph Fouché, jemals zeitlebens treu zu sein.
Stefan Zweig über Joseph Fouché. Der Mann war das Idealmodell des Geheimdienstlers. Ohne Gewissen und Moral, keiner Partei verbunden und überlebensschlau. Welche Schlüsse ziehen wir aus all dem bisher in dieser Ausgabe des Tags in HR2 gehörten? Georg Mascolo vom Rechercheverbund des NDR, des WDR und der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum lassen autoritäre Regime ihre Killer gerade jetzt so ungeniert von der Kette? Sind alle Hemmungen gefallen, in NATO-Ländern wie Türkei und Großbritannien zuzuschlagen, oder war das immer schon so?
Ja, wir haben diesen Fall in den beiden NATO-Ländern erlebt. Ich würde allerdings einen dritten Fall hinzufügen, den wir in Deutschland erlebt haben, nämlich die Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmanns praktisch in Sichtweite des Kanzleramtes am Berliner Tiergarten, entführt, in ein Auto gezerrt und dann nach Hanoi gebracht. Warum erleben wir das? Ich kann es mir im Moment nur damit erklären, dass offensichtlich manche dieser autoritären Herrscher glauben, dass sie mit solchen Aktionen davonkommen, dass der Preis, den sie für solche Aktionen zu bezahlen haben, letztlich kein wirklich hoher sein wird. Deswegen glaube ich, dass auch nur die Antwort auf diese schrecklichen Grenzüberschreitungen, diese Morde, diese Entführungen, die wir im Moment sehen, ganz klare Reaktionen der westlichen Staatengemeinschaft sind. Das haben wir in der Vergangenheit nicht immer in solcher Konsequenz gesehen. Jetzt ist es notwendig.
Der deutsche Außenminister, aber auch deutsche Firmen sind wegen dem Fall Khashoggi in der Klemme. Gerade erst ist es dem AA nach einem Jahr harter Überzeugungsarbeit geglückt, wieder einen saudischen Botschafter nach Berlin zu kriegen. Der Posten blieb so lange vakant, weil der saudische Thronfolger beleidigt war. Aber den neuen saudischen Botschafter müsste Maas eigentlich umgehend zurückschicken nach Riad. Haben wir solche Spielräume nicht mehr?
Also ich glaube, dass hier jetzt wir sehen werden, dass auch in der Regierung der notwendige Idealismus und die Bereitschaft, zu den eigenen Werten zu stehen, ringen wird mit klarer Interessensabwägung. Wenn sich, und dafür spricht ja vieles, die Ereignisse rund um den Kollegen Khashoggi als das herausstellen, was sie sind, nämlich ein kühl kalkulierter, brutaler Mord in dem Konsulat, auf dem Boden eines NATO-Landes, dann kann es nur die härtesten Reaktionen geben. Das heißt ganz sicher auch Ausweisung von saudischen Diplomaten. Vergleichen wir es einmal mit der Reaktion der westlichen Staatengemeinschaft auf den Fall Skripal beispielsweise. Da ist es zu einer Massenausweisung von Diplomaten gekommen, von russischen Diplomaten, wie wir es seit der Zeit des Kalten Krieges nicht gesehen haben. Ich glaube, eine ähnliche Reaktion muss auch angemessen sein, muss erwogen werden, muss durchgeführt werden gegenüber Saudi-Arabien, wenn die Vorwürfe bewiesen werden.
Auch an Sie die Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnern hier in dieser Sendung gestellt habe. Welche Botschaft richten solche Morde an die Öffentlichkeit und an die westliche Öffentlichkeit? Welche ist das Ihrer Einschätzung nach in den beiden Fällen Khashoggi und Skripal?
Also ich glaube, dass es zunächst mal weniger Botschaften sind, die sich an uns richten, sondern dass es zunächst die Bereitschaft solcher autoritären Regime ist, mit ihren eigenen Gegnern auf diese Art und Weise umzugehen. Das tun sie ja traditionell zu Hause, und seit jeher gibt es immer dieses Risiko. Wie verfahren sie eigentlich, wenn solche Regimekritiker, solche Kritiker sie in sichere Länder geschafft haben, zu uns beispielsweise. So, das ist, spionieren sie die dann aus oder greifen sie sogar zu weitergehenden Mitteln? Ich glaube, zur Verteidigung unserer Werte kann nur sein, richtig sein, jetzt zu sagen, diese sind Maßnahmen, die nicht akzeptiert werden und mögen an der einen oder anderen Stelle, so wie im Verhältnis zu Saudi-Arabien, auch große andere Dinge auf dem Spiel stehen, wirtschaftliche Beziehungen, die Stabilität in der Region. so glaube ich, dass hier nur ganz eindeutig ein Stoppsignal gesetzt werden kann. Das heißt, dieses ist etwas, was nicht zu akzeptieren ist, was nicht akzeptiert werden darf.
Herr Mascolo, die freie, auf Regeln basierende Welt schrumpft und autoritäre Regime scheinen zu glauben, wir kommen mit allem durch. In demokratischen Staaten haben jedenfalls die Geheimdienste nicht solche Freibriefe, zumindest glaube ich, das für Deutschland sagen zu können. Das ist ein ziemlich asymmetrischer Kampf, nicht wahr?
Naja, wir haben nach dem 11. September 2001 erlebt, bei den amerikanischen Geheimdiensten, dass auch diese auf eine Art und Weise gegen eigene amerikanische Werte verstoßen haben, Menschenrechte und die Anti-Folter-Konvention ignoriert haben, wie wir uns das zuvor nicht haben vorstellen können. Ich warne eigentlich immer nur davor, weil manchmal das Bild entsteht, als seien die Geheimdienste dann von der Leine los und sie würden eine Form von Eigenleben führen. Sie sind in aller Regel neben dem Militär ganz eng angebunden an die Regierung. Das heißt, wenn sie solche Aktionen durchführen, dann heißt das, dass die politischen Entscheidungsträger sich entschieden haben, sie hierfür einzusetzen, das Risiko auch einzugehen, möglicherweise auch das Risiko der Entdeckung. Deswegen kann auch die Reaktion der westlichen Staatengemeinschaft nicht nur eine auf geheimdienstlicher Ebene sein, sondern man muss diejenigen treffen und bestrafen, die hinter diesen Aktionen stehen. Und das sind die Auftraggeber der Geheimdienste, das sind die Regierungen.
Aber eine Bemerkung noch, der BND zerstückelt nicht seine Gegner.
Nein, ich glaube, dass bei allem, was man dem BND schon nachgesagt hat und nachsagen ist, dass es gezielte Liquidation, Morde insgesamt nicht zu seinem Instrumentarium gehören. So wie man sagen muss, dass der Mord in der Geheimdienstwelt sehr viel seltener vorkommt als im Kino und in der Literatur. Deswegen ist es ja so besorgniserregend, diese Fälle nun zu sehen. Ich habe das Kidnapping in Berlin genannt. Aber sicher ist auch der Fall Skripal, der Fall Litwinenko in London, der noch nicht so lange zurückliegt. Und jetzt die schrecklichen möglichen Ereignisse in Istanbul. Ein Warnsignal. Eine solche Häufung von Fällen haben wir im Grunde seit den dunklen Tagen des Kalten Krieges nicht gesehen. Umso wichtiger ist jetzt die Botschaft so nicht.
Georg Mascolo. Besten Dank für Ihre Einschätzung. Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.